Ich begrüße alle auch ganz herzlich, die sich jetzt per Livestream zugeschaltet haben, die Gemeinde, die sich in der Kapelle im Siloa trifft, aber auch die Gemeinde, wo sich in der ISB trifft und alle, wo zu Hause sich am Gottesdienst beteiligen. Ich möchte vor der Predigt gerne noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du ein großer Gott bist. Du hast Himmel und Erde geschaffen, du erhältst das Leben hier auf der Erde und wir sind in deiner Hand geborgen. Dafür danken wir dir ganz herzlich. Wir danken dir für dein Wort, wo du uns gegeben hast, wo Wahrheit ist, wo wir Orientierung und Halt finden und wo uns immer wieder Kraft und Zuversicht für unser Leben gibt. Wir bitten dich jetzt auch für die Predigt, dass du zu unseren Herzen sprichst. Du weißt, was an jeder von uns braucht und wir bitten dich, dass du uns stärkst. Amen. Heute am Gebetssonntag der Axiom Biblik Schweiz wollen wir uns ein Gebet von Jesus etwas näher anschauen. Ein Gebet, in dem er für seine Jünger betet. Die Bitte, die Jesus hier vor seinem Vater ausbreitet, die müssen ganz ausgesprochene, wichtige Bitten sein. Denn wenn wir die Gebete von Jesus anschauen, die wir in der Bibel finden, sind häufig sehr kurze Gebete. Und das Gebet, wo wir jetzt anschauen, das ist ein sehr langes Gebet. Das heißt nicht, dass Jesus immer nur sehr kurz gebetet hat. Wir wissen, er hat auch mal eine ganze Nacht durchgebetet. Aber das Gebet, das uns hier überliefert ist, ist das längste uns überlieferte Gebet. Und es bringt zum Ausdruck, was Jesus ganz ausgesprochen wichtig ist für seine Jünger. Und die Gebetsanliegen, die Jesus vor seinem Vater ausbreitet, können auch wir uns zum Gebetsanliegen machen. Das Gebet, das wir miteinander betrachten, ist das sogenannte hohe priesterliche Gebet. Es steht in Johannes 17. Wir schauen davon nur die Verse 9 bis 21 an. Johannes Evangelium Kapitel 17, die Verse 9 bis 21. Jesus sagt hier: Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Bevor wir dem nachgehen, was Jesus für seine Jünger bittet, wollen wir uns vor Augen halten, was ist überhaupt ein Jünger Jesu? Was macht ein Jünger Jesu aus? Denn was Jesus hier bittet, das bittet er nicht für die ganze Welt, sondern das bittet er explizit für seine Jünger. Nun, eine Jünger von Jesus ist ein Mensch, der den lebendigen Gott kennt. Er hat verstanden, dass Gott der alleine wahre Gott ist und dass Gott seinen Sohn Jesus Christus hier als Retter auf die Welt gesandt hat. Ein Jünger von Jesus ist jemand, der an Jesus glaubt, der Jesus als seinen Herrn und Retter kennt und deshalb auch ewiges Leben hat. Zum Jünger Jesus sein gehört aber noch etwas Zweites dazu, nämlich, dass wir, die wir an Jesus glauben, an seinem Wort festhalten. Wir glauben, dass die ganze Bibel wahres Wort Gottes ist. Und wir ziehen auch die entsprechenden Konsequenzen daraus. Die Bibel ist nämlich für uns oberste Autorität, nicht nur im Glauben, sondern auch im Leben. Glauben und Leben, das gehört zusammen. Und da ist uns das Wort Gottes oberste Autorität. Und dann bedeutet für uns als Jünger Jesu es auch ein Jünger zu sein, dass wir zwar hier in der Welt sind, aber nicht von der Welt sind. Das haben wir gehört. Als Kinder Gottes haben wir nämlich eine neue Heimat, den Himmel. Wir haben unser Bürgerrecht im Himmel und das ist unsere eigentliche Heimat. Davon leben wir, aber wir sind jetzt von unserer Heimat ausgesandt, hier in dieser Welt und leben hier in dieser Welt quasi als Fremdlinge. Und weil wir Himmelsbürger sind, haben wir letztendlich auch eine ganz andere Existenzweise wie die Menschen um uns her. Auch wenn wir noch hier in dieser Welt sind, wir wissen, unsere eigentliche Heimat ist der Himmel. Im Grunde genommen ist es ein riesengroßes Vorrecht, ein Jünger Jesu zu sein. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen haben. Was für ein Vorrecht das ist, zu Jesus zu gehören. Wir haben das große Vorrecht, Vergebung der Sünden zu haben. Wir dürfen wissen, wir haben ewiges Leben. Und wir haben das Vorrecht, durch das Wort Gottes eine Orientierung im Leben zu haben. Wir leben ja in einer Welt, wo man nicht mehr so recht weiß, was ist wahr und was ist nicht wahr. In der Einleitung hat der Manuel gesagt, im Hinblick auf Corona, die Medien, die verbreiten das eine, alternative Medien verbreiten was anderes. Was soll man genau glauben? Was für ein Vorrecht ist es, dass wir eine Orientierung haben, wo Wahrheit haben. Und dann zu wissen, wir haben Bürgerrecht im Himmel, ist uns ein gewaltiger Trost. Dieses Leben hier auf der Erde, wo vieles so mühsam ist, wo vieles so durcheinander ist, ist für uns nur Zwischenstation. Ist nur Zwischenstation. Und wir gehen auf die wunderbare, ewige Heimat zu. Das ist ein großes Vorrecht, das wir als Jünger Jesu haben. Das wollen wir vor Augen haben und Gott von Herzen dafür dankbar sein. Doch nun wollen wir der Bitte nachgehen, wo Jesus an seinen Vater im Himmel für seine Jünger betet. Und zwar kann man die Bitte, die Jesus hat, zusammenfassen in einer einzigen Bitte. Eigentlich bittet Jesus für seine Jünger um Einheit. Um Einheit. Und ich muss sagen, die Einheit der Jünger Jesu, die war damals schon umkämpft und die ist bis auf den heutigen Tag umkämpft. Wenn wir heute in die Gemeindelandschaft hineinschauen, da sehen wir, wie es da Dinge gibt, wo die Einheit der Gemeinde gefährden. Allein schon die Tatsache, was man von den Corona-Maßnahmen hält und wie man damit umgeht, kann die Einheit in der Gemeinde gefährden. Die einen haben große Angst vor dem Virus, Andere haben überhaupt keine Angst vor dem Virus, die haben nur Angst vor den politischen Maßnahmen. Die einen, die sehen in der Maske fast eine Vergötzung von der Gesundheit und andere sagen, nee, das ist überhaupt keine Vergötzung der Gesundheit, das schützt uns. Und das kann die Einheit der Gemeinde gefährden. Das eine Lager kann wie Aggressionen gegen die anderen haben. Aber das ist nicht der einzige Punkt, wo er die Einheit von der Gemeinde gefährden kann. Es gibt noch einen Haufen anderer Punkte. Zum Beispiel, was für einen Musikstil sollen wir in der Gemeinde benutzen? Diese Frage, die hat schon zu vielen Spannungen in vielen Gemeinden geführt. Unterschiedliche Ansichten darüber, was eine bestimmte Gemeindeveranstaltung für einen Stellenwert in einer Gemeinde haben soll. Ob da möglichst alle dazukommen sollen oder ob das freiwillig ist für jeden, wo er gerne möchte. Und ja, das kann zu Spannung führen. Und die Liste mit Streitpunkten, die könnte man eigentlich noch sehr lang fortführen. Aber Jesus, der führt da keine Liste auf in dem und dem und dem Punkt. Da sollen sie sich alle einig sein, sondern er führt verschiedene Punkte auf, die wesentlich sind für die Einheit, wofür wir beten sollen. Und das erste Gebet im Hinblick auf die Einheit finden wir in Vers 11. Da betet Jesus, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Was bedeutet dieser Ausdruck? Bewahre sie in deinem Namen. Nun, wenn man irgendetwas im Namen von einer anderen Person macht, dann macht man das als Stellvertreter. In den Ländern, da gibt es ja die Botschafter, die machen etwas im Namen der Regierung von ihrem aussendenden Land und dann machen die das als Stellvertreter von der Regierung sozusagen. Und wir können auch was in einem bestimmten Namen machen. Da kann jemand für die Bank jemandem eine Vollmacht schreiben und dann kann man im Namen von der Person handeln. Im Namen von jemand etwas machen, das tut man als Stellvertreter von dieser Person. Bewahre sie in deinem Namen bedeutet von daher so viel wie bewahre sie darin, dass sie dein Wesen hier in dieser Welt widerspiegeln. Bewahre deine Jünger darin, dass sie gute Stellvertreter von dir sind. Es ist ja so, dass wir als Kinder Gottes sozusagen den Namen Gottes auf uns tragen. Und jetzt ist es ein wichtiges Anliegen für uns als Gläubige, dass wir genau dem Namen Gottes auch Ehre geben. Durch alles, was wir sagen, durch alles, was wir denken, durch alles, was wir tun. Wir wollen dem Namen des Herrn Ehre bereiten durch unser Denken und Reden über andere. Überlegen wir mal alles, wie schnell wir darin sind, negativ über andere zu denken oder zu reden. Gerade auch mit Corona, wie man da über Leute schimpfen kann, die anderer Meinung sind. Wie schnell sind wir darin, negativ zu denken und negativ zu reden über andere? Anstatt, dass wir uns überlegen, und was ist das Gute jetzt für die Person, über die ich so jetzt negativ rede oder denke? Denn Gott liebt ja auch diese Person. Und Gott möchte, dass alle Menschen, auch die, wo wir das heute nicht auf derselben Bühne haben, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Wir wollen damit Gott die Ehre geben, wie wir über andere denken und über andere reden. Und dann wollen wir Gott auch Ehre bereiten damit, was wir tun, mit unserem Handeln. Mit dem, wie wir mit unserer Zeit umgehen. Ja, wo handeln wir überall? Womit verbringen wir Zeit? Das ist ganz unterschiedlich. Die einen gehen zur Schule und verbringen da Zeit. Andere sind zu Hause und müssen den Haushalt erledigen. Andere gehen ihrer beruflichen Tätigkeit nach. Und achten wir mal drauf. All diese alltäglichen Tätigkeiten, die gehören auch zu unserem Leben als Christ. Nicht nur, wenn wir sonntags in die Gemeinde gehen, das macht unser Leben als Christ aus, sondern auch, wenn wir die Wäsche erledigen, wenn wir in der Schule sind, Hausaufgaben machen und so weiter. Auch diese Tätigkeiten gehören zum Leben als Christ dazu. Und wie wir diese Tätigkeiten ausüben, damit wollen wir Gott ehren. Und bei solchen Tätigkeiten, da können wir ja auch Dinge sagen, wo ist mühsam und ich am liebsten würde ich gar nicht und so. Aber wir wollen das in der Haltung machen, auch wie ich jetzt meine Aufgaben verrichte, wo Gott mich reingestellt hat. Ich möchte Gott damit Ehre bereiten. Ob ich mich zu Hause befinde, ob ich in der Gemeinde bin, ob in der Schule oder Beruf, überall wollen wir Gott mit unserem Verhalten ehren. Ja, das möge uns als Kinder Gottes einen. Uns möge das einen, dass wir Gott Ehre geben. In allem, was wir tun. In allem, was wir denken. In allem, wie wir reden. Damit das Wesen Gottes sich in uns widerspiegelt. Ja, und ich muss sagen, das ist ein wichtiges Gebetsanliegen, was wir für uns weiter beten können. Herr, schenk du Gnade dazu, dass wir in allem dir Ehre geben. Ein anderer Aspekt der Einheit, für den Jesus hier betet, ist die Einheit im Wort. Wir lesen die Verse 17 bis 19. Da sagt Jesus: Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich auch sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Wir leben in einer Welt, wo man die Wahrheit nicht mehr kennt. Wir kennen nur noch Fakten. Aber gleichzeitig kennen wir alternative Fakten. Wir kennen die News und wir kennen die Fake News. Und jetzt, was ist genau Fake News und was ist News? Manchmal ist es gar nicht so einfach zu unterscheiden. Die Wahrheit nicht zu kennen, das verunsichert. Und das kann Ängste auslösen, auch bei uns. Und da ist es ein großes Vorrecht, wo wir als Gläubige haben, dass wir das Wort Gottes haben, dass wir die Wahrheit haben. Wir wollen darin vereint sein, dass wir das Wort Gottes lesen und dass wir uns von der Bibel her prägen lassen. Was hat das nämlich für Auswirkungen für uns, wenn wir das Wort Gottes, die Wahrheit lesen? Das hat die Auswirkung, dass wir getrost sein können in dieser Welt. Warum können wir getrost sein? Weil das Wort Gottes uns die Gewissheit gibt, Gott hält alles in seiner Hand. Und er lässt uns nicht fallen, wie die Situation auch sein mag. Gott hat uns in seiner Hand. Und ob wir krank sind oder ob wir angefeindet werden, Gott lässt uns nicht fallen. Und wir leben in der Gewissheit, dass letztendlich nicht irgendwelche geheimen Mächte die Fäden der Weltgeschichte in ihrer Hand haben, sondern Gott hat letztendlich die Fäden der Weltgeschichte in seiner Hand. Was geschieht? Das geschieht unter der Zulassung Gottes. Und Gott wird mit der Weltgeschichte zu seinem Ziel kommen, wo er vorhat. Und nicht die Mächtigen dieser Welt haben das letzte Sagen, sondern Gott hat das letzte Sagen. Und diese Wahrheit, die gibt uns Trost in allen Umständen. Die gibt uns Trost mitten in dieser Welt. Doch das Wort Gottes ist ein Wort der Wahrheit, auch im Hinblick auf uns selbst. Wenn wir die Bibel aufschlagen, da zeigt uns das Wort Gottes auch immer wieder die Wahrheit über uns selbst aus. Es zeigt uns Dinge auf in unserem Leben, wo nicht in Ordnung sind. Und es ruft dich und auch mich immer wieder zur Umkehr auf. Und genau dafür betet Jesus ja auch, wenn er sagt, heilige sie in deiner Wahrheit. Vielleicht weißt du gerade von Dingen in deinem Leben, wo du weißt, das ist nicht in Ordnung. Das Wort Gottes sagt ganz eindeutig, das ist nicht recht, dass du dies oder jenes tust. Da lebst du im Unfrieden mit einer bestimmten Person. Und da wollen wir uns heiligen lassen vom Wort Gottes. Dadurch, dass er das aufdeckt und hingehen und sagen, du, es tut mir leid. Wir wollen uns vom Wort Gottes korrigieren lassen. Oder vielleicht sind das Dinge, wo du im Geheimen tust, von denen du ganz genau weißt, es sieht niemand und doch sieht es ja Gott. Und er möchte, dass die Geheimdinge, wo du tust, wo nicht in Ordnung sind, dass du die bereinigst. Das Wort Gottes möchte uns heiligen. Und deshalb ruft das Wort Gottes uns immer wieder zur Umkehr auf. Achten wir darauf. Was passiert, wenn wir uns nicht heiligen lassen? Wenn wir einfach nach unseren eigenen Lüsten und Wünschen unser Leben gestalten? Da hat es Auswirkungen. Da hat es Auswirkungen auf unser Zusammenleben mit unseren Mitmenschen und hat Auswirkungen auf unsere Gemeinschaft mit Gott. Nämlich es hat zerstörende Auswirkungen. Es führt zu Unfrieden und ist gemeinschaftszerstörend. Wenn aber jetzt das Wort Gottes in unser Leben trifft, als Wahrheit und uns heiligt, uns zur Umkehr bewegt, wenn Gottes Wille in unserem Leben geschieht, da hat es eine wunderbare Auswirkung. Es hat einheitsfördernde Auswirkungen. Denn es führt dazu, dass wir unser eigenes Ego kreuzigen und Gott und seinen Willen in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen. Und das führt letztlich zu Frieden und zu gelebter Liebe. Und das möchte Gott, das möchte Jesus für uns. Frieden und gelebte Liebe. Und das ist letztendlich göttliche Einheit. Für die betet Jesus. Und jetzt hat diese göttliche Einheit eine sehr wichtige Auswirkung. Nicht nur, dass wir es als Gemeinde gut miteinander haben können, sondern es hat noch eine ganz andere Auswirkung, nämlich eine missionarische Auswirkung. In den Versen 20 und 21, da heißt es, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wenn Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden und so neu Teil der Gemeinde Jesu werden, das ist etwas Wunderschönes. Doch wenn Menschen neu zur Gemeinde dazukommen, und das gilt auch für andere Gläubige, die zur Gemeinde dazukommen, dann hat das immer auch Einfluss auf das soziale Gefüge in einer Gemeinde. Man muss sich einander persönlich näher kennenlernen. Bestehende Gruppen, die werden plötzlich ein bisschen neu aufgemischt. Da treffen unterschiedliche Vorstellungen aufeinander. Unterschiedliche Vorlieben und auch unterschiedliche Prägungen. Denn wenn man lange Zeit, wenn man überhaupt nicht miteinander unterwegs war und dann kommt man plötzlich zusammen, man wird zu einer Gemeinschaft, ja, da kommen Prägungen zusammen. Jeder, der verheiratet ist, weiß, der Ehepartner nimmt seine eigene Prägung mit in die Ehe. Und all das kann natürlich zu Spannungen und Streitereien führen. Doch als Kinder Gottes, da wollen wir ja ganz bewusst so leben, dass wir Gott die Ehre geben, dass er sein Wesen in uns widerspiegeln kann. Wir wollen ganz bewusst so leben, dass in allem Gott geehrt wird. Und wo Jesus Christus im Zentrum unseres Lebens steht, wo wir uns durch das Wort Gottes heiligen lassen, da ist uns dieses Wunder möglich, dass wir göttliche Einheit in Liebe und im Frieden leben können. Wir haben die Möglichkeit, durch Jesus Christus Liebe, Annahme und Vergebung zu leben. Wo ist das in der Welt möglich? Wo ist das in der Welt möglich? Das ist bei uns möglich, als Gläubige, die wir Jünger Jesu sind, die wir das Wort der Wahrheit haben. Und wir können genau davon Zeugnis geben, wer Gott ist, indem wir als Einheit miteinander unterwegs sind. Und das ist mein großes Anliegen. Denn unsere Welt hat genau dieses Zeugnis ganz dringend nötig. Unsere Welt ist nämlich gekennzeichnet von dem Denken, jeder muss für sich selbst schauen. Jeder soll nach seiner eigenen Fasson selig werden. Jeder soll selbstbestimmt sein Leben gestalten werden. Was geht bei diesem Denken verloren? Dabei geht verloren das Bewusstsein, dass es letztendlich Gott ist, dem wir unser Leben zu verdanken haben. Verloren geht dabei das Wissen um die Wahrheit, was Wahrheit ist. Verloren geht das liebevolle Miteinander. Die Lieblosigkeit nimmt zu. Was der Welt unmöglich ist, in Einheit, in Liebe und Wahrheit miteinander umzugehen, das ist uns durch Jesus Christus möglich. Und wir wollen es tun. Und so Gottes Namen in unserer Welt bekannt machen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich für dein Wort, wo du uns gegeben hast, wo Wahrheit ist. Und wir bitten dich für uns als deine Jünger, dass du uns Einheit schenkst, Einheit in Gott, dass wir dem Namen Gottes in allem, was wir tun, in allem, was wir reden, in dem, wie wir denken, Ehre bereiten, dass wir als deine Kinder dein Wesen in der Welt widerspiegeln können. Wir bitten dich für uns als Kinder Gottes, dass du uns Einheit im Wort schenkst, dass nicht irgendwas die Welt prägt, wo wir uns streiten können, was ist wahr, was ist unwahr, sondern dass dein Wort die Wahrheit, unser Denken und unser Handeln prägt, dass wir eins sein können. Und du weißt auch, wo wir umkehren müssen, wo wir persönlich schuldig geworden sind. Schenk du uns die Kraft, in der Umkehr zu dir, in der Umkehr zu deinem Wort zu leben. Und Herr, wenn wir in unsere Welt sehen, da sehen wir so viele Dinge, die im Argen liegen, wo nicht gut sind. Lass du uns als deine Gemeinde ein Zeugnis von dem sein, was für ein Leben du uns ermöglichst. Ein Leben in Liebe und Frieden, in göttlicher Wahrheit. Und lass du gerade unser Zeugnis auch dazu dienen, dass noch viele Menschen in dieser Welt dich, die Wahrheit, kennenlernen und auch das Leben in Fülle erfahren. Amen.